Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39, aber wir wollen lesen ab Vers 14. Also wir lesen ab Johannes Kapitel 7, Vers 14, und die Wortverkündigung wird sich dann auf die Verse 37, 38 und 39 konzentrieren. Die Verwandten von Jesus hatten ihn aufgefordert, geh doch zum Laubhüttenfest, und erst hatte Jesus gesagt, nein, er kommt nicht, es ist nicht seine Zeit. Und dann trat er mitten im Fest, im Laubhüttenfest auf. Und das lesen wir hier ab Vers 14. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, dann wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Die Männer antwortete und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er kommt. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen. Aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, die dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und nun die Verse, die der Wortverkündigung zugrunde liegen. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. So erklärt der Apostel Johannes diesen Ausruf Jesu am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Der Herr spricht hier von dem Geist Gottes. Und er spricht hier von dem Geist Gottes in einem Bild des Wassers. Der Herr spricht hier von Strömen lebendigen Wassers. Und auf diese Weise tauchen vor unserem inneren Auge das Bild eines brausenden, eines sprudelnden, kühlenden, erfrischenden Wasserstroms auf. In der Heiligen Schrift hat Wasser einen sehr unterschiedlichen Symbolgehalt. Gelegentlich vergleicht das Wort Gottes unsere Drangsale, unsere Anfechtungen mit Wasserströmen. Wasserströme fluten über uns hinweg, sodass die Gefahr besteht, dass wir in ihnen ertrinken. David etwa ruft einmal aus: Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, dann hätten die Wasser uns überflutet. Ein Strom wäre über unsere Seele gegangen, und dann hätten die wild wogenden Wasser unsere Seele überflutet. Psalm 124. Und aus dem Zusammenhang geht hervor, dass er bei diesen Fluten an Menschen denkt, die gegen ihn auftreten und ihn am liebsten, wie er es in diesem Psalm formuliert, lebendig verschlungen hätte, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Aber häufig erscheint das Wasser in der Heiligen Schrift als ein Bild geistlicher Erquickung. Und darum geht es auch hier in diesen Versen. Und aus diesem Grund wird ja auch von lebendigem Wasser gesprochen oder wörtlich übersetzt Wasser des Lebens. Aber auch abgesehen von den Strömen lebendigen Wassers rufen diese Verse auch sonst ein erfrischendes Nass vor unserem inneren Auge auf. Wir lesen hier von Durst haben, von Dürsten und vom Trinken. Und bei diesen Aussprüchen knüpft der Herr an Geschehnisse an, die eng mit dem Fest zusammenhängen, auf dem Jesus hier auftrat. Es war das Laubhüttenfest. Das lesen wir in Johannes 7, Vers 2. Und dieses Laubhüttenfest, das findet in der Regel so im September, im Oktober unserer Jahreszählung statt. Und es entspricht in etwa dem Erntedankfest, das wir auch feiern. Allerdings dauerte dieses Fest in Israel 7 oder sogar 8 Tage lang. Und während dieser Tage zogen die Menschen in selbstgebaute Hütten aus Ästen und dann mit Laub verkleidet. Und dort wohnten sie dann die ganze Woche darin. Sie taten das in Erinnerung an die Wüstenwanderung. Sie zogen in Laubhütten und deswegen heißt eben dieses Fest auch Laubhüttenfest. Und in diesen Tagen hatte sich eine Tradition entwickelt. Eine Tradition, die wir nicht in der Bibel finden, sie hat sich erst nach der babylonischen Gefangenschaft entwickelt. Und zwar folgende. An jedem Morgen während dieses Festes geht ein Priester vom Tempel herab zum Teich Siloa. Der liegt im Süden von Jerusalem. Und dort schöpfte er mit einem goldenen Henkelkrug Wasser aus dem Teich Siloa. Es waren ungefähr 2 Liter, also nicht besonders viel. Und dieses Wasser wurde dann in Form einer Prozession hin zum Tempel getragen. Und inzwischen hatten sich rechts und links dieser Stufen viele Menschen versammelt. Und diese Prozession, sie vollzog sich unter großem Gejauchze. Und so wurde das Wasser dort in den Tempel gebracht. Man sang dabei Psalmen, die Wallfahrtpsalmen. Und außerdem rief man auf das Wort aus Jesaja, Kapitel 12, Vers 3, wo es heißt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und wenn diese Prozession dann da oben auf dem Tempel angekommen ist, dann trug man diesen goldenen Krug etliche Male um den Brandopferaltar herum und dann goss man dieses Wasser in eine Röhre und das Wasser floss dann hinab, östlich vom Tempel, in das Tal Kidron. An den ersten 6 Tagen des Festes zog man einmal um den Brandopferaltar herum und am 7. Tag, übrigens in Erinnerung an den Umzug um Jericho, und am 7. Tag zog man 7-mal um den Altar herum. Außerdem betete man um Regen, also man blickte schon auf das nächste Jahr und auf die nächste Saat- und Erntezeit. Und auf diesem Fest trat Jesus in der Mitte des Laubhüttenfestes auf. Er predigte, es kam zu Auseinandersetzungen mit den Menschen, mit den Schriftgelehrten. Und schließlich am letzten, dem großen Tag des Festes, an dem Wasser symbolisch eine so große Rolle spielte, da stand Jesus auf und rief dieser Prozession entgegen, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Dann fährt er fort und spricht sogar über Ströme lebendigen Wassers. Ich verkündige Ihnen heute Morgen am Pfingstfest das Wort Gottes unter dem Thema vom Rinnsal zu Strömen lebendigen Wassers. Vom Rinnsal zu Strömen lebendigen Wassers. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, Christus ruft die Dürstenden auf, zu ihm zu kommen und zu glauben. Johannes 7, Vers 37. Zweitens, Christus verheißt denen, die ihm glauben, Ströme lebendigen Wassers. Johannes 7, Vers 38 und 39a. Erster Teil. Und drittens, Christus betont die heilsgeschichtliche Reihenfolge, die zwischen seiner Verherrlichung und Pfingsten besteht. Johannes 7, Vers 39b. Also noch einmal das Thema vom Rinnsal zu Strömen lebendigen Wassers. Also erster Punkt, Christus ruft die Dürstenden auf, zu ihm zu kommen und zu glauben, ihm zu vertrauen. Meine Brüder und meine Schwestern, indem Jesus Christus dieser Prozession entgegentritt und den Menschen zuruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, stellt dieser Einwurf, dieser Ausruf eine gewaltige Brüskierung für das damalige Judentum dar. Nicht wahr, ohnehin sahen sich die Führer des Judentums an diesem Fest schon durch das Auftreten von Jesus provoziert. Die Pharisäer hatten bereits ihre Knechte losgeschickt. Sie sollten Jesus ergreifen. Sie kamen nachher wieder unverrichteter Dinge. Denn wie es heißt, es war noch nicht die Stunde von Jesus gekommen. Aber eins ist deutlich. Was Jesus hier tat, indem er auftrat am letzten Tag, das war, man könnte fast sagen, Öl ins Feuer gegossen. Suchte er den Konflikt? Einst hatte Jesus einer Frau, einer Samariterin, am Jakobsbrunnen Ähnliches gesagt. Er hatte gesagt, wir lesen es in Johannes Kapitel 4. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, also von dem Wasser, das dort aus dem Brunnen diese Frau schöpfen konnte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Aber damals hatte Jesus das in einem persönlichen Gespräch gesagt. Unter vier Augen. Doch nun verkündet der Herr dies öffentlich. Und er benutzte dieses ausgelassene Fest, die Leute jauchzten. Die Menschen waren fröhlich aufgelegt. Es war ein Erntedankfest. Und Jesus gebrauchte dieses Wort, um ihre Herzen, ihre Sinne auf die Ewigkeit zu lenken, auf den Durst nach dem wahren Leben, ja, nach ihm selbst. Er komme zu mir, sagt Jesus. Kommt zu mir und trinkt. Ihr Lieben, das ist eine Aufforderung. Und wenn man so will, es ist ein Befehl. Will Jesus mit diesem Befehl den Eindruck erwecken, dass unsere Errettung eine Angelegenheit unserer eigenen Entscheidung ist? Soll uns hier mitgeteilt werden, es liege an jedem Einzelnen, ob er zu Christus kommen kann oder nicht? Lautet die implizite Botschaft hier also, der Mensch ist der Herr seines eigenen Willens? Nein. Nein, das ganz und gar nicht. Das dürfen wir aus diesem Appell von Jesus nicht folgern. Eine solche Deutung Sie würde der Gesamtbotschaft der Heiligen Schrift widersprechen. Denn es ist deutlich, dass seit dem Sündenfall der Mensch absolut nicht mehr Herr seines Willens ist, sondern sein Wille geknechtet ist, versklavt ist, verkrümmt ist in sich selbst. Und außerdem, zweitens, gerade ein Kapitel vorher hatte Jesus ausdrücklich verkündigt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Niemand. Johannes 6, Vers 44. Und Jesus wiederholt das sogar noch. In Vers 65. Und darauf, so heißt es, wandten sich viele von ihm ab, von Jesus. Das wollten sie nicht hören. Nein, in Wahrheit verhält es sich so, dass niemand von sich aus zu ihm, zu Christus geeilt wäre, wenn Gott ihn nicht gezogen hätte. Da ist niemand, so schreibt Paulus, der nach Gott fragt, auch nicht einer, Römer 3, Vers 11. Der Mensch, er ist nicht nur geistlich schwach, er ist geistlich tot. Und wir können auf einen Toten einreden, solange wir wollen. Er wird nicht trinken, er wird nicht kommen. Nein, unsere Errettung, sie geht einzig und allein auf den Willen Gottes zurück. Und der Apostel Paulus, er schreibt: Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und mit dieser Gnade hat er uns begnadigt in dem Geliebten. Und an anderer Stelle sagt Paulus: Wenn unsere Gnade, wenn unsere Rettung nicht ausschließlich in Gott verankert wäre, dann wäre sie nicht Gnade. Aber gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wie setzt Gott denn nun seinen souveränen Willen bei uns durch? Und da ist es gut, noch einmal diesen Ausruf Jesu genau zu lesen. Gott errettet uns nämlich nicht so, dass er unseren Willen ausschaltet, dass er uns gleichsam zu willenlosen Schachbrettfiguren macht. Vielmehr macht Gott das so, dass er uns willig macht. Oder, um hier im Bild zu sprechen, dass er uns durstig macht. Gott wirkt nämlich beides in uns. Nicht nur das Vollbringen, sondern auch das Wollen. So lesen wir in Philipper 2, Vers 13. Und bitte achten wir einmal darauf, wie Jesus diesen Ausruf beginnt. Jesus ruft nämlich nicht einfach aus: Kommt und trinkt. Vielmehr proklamiert er: Wenn jemand dürstet, der komme und trinke. Der komme zu mir und trinke, wenn jemand dürstet. Sehen Sie, warum essen wir? Nun, weil wir hungrig sind. Warum wollen wir trinken? Weil wir Durst haben. Ganz besonders an einem so schönen Tag wie heute. Also einmal abgesehen von Menschen, die Ess- oder Trinkstörungen haben, können wir nicht essen oder trinken, wann wir wollen, sondern wir müssen Durst haben, wir müssen Hunger haben. Unser Wille zu essen und zu trinken ist bestimmt von unserem Bedürfnis, also von unserem Hunger beziehungsweise von unserem Durst. Aber seht, selbst wenn man über unser Essverhalten noch streiten kann, etwa im Sinn von, ich kann auch über den Hunger essen oder über den Durst trinken, im geistlichen Bereich geht das absolut nicht. Warum kommt jemand zu Christus? Antwort. Weil er ein großes Verlangen nach dem Leben hat. Weil er seine Sünde erkannt hat. Und weil er diese Last, das Gewicht seines sündigen Lebens nicht mehr mit sich herumschleppen will, sondern Befreiung sucht. Befreiung nach Ruhe und nach Frieden mit Gott. Das Wasser des Lebens wird nicht über uns ausgegossen, indem Gott unseren Willen ausschaltet oder gar indem er gegen unseren Willen operiert. Nehmen wir einmal an, das würde geschehen, wir wären nicht erquickt. Vielmehr ist es so, dass Gott uns den Durst nach ihm vermittelt und unseren Willen dadurch auf Gott hinlenkt, ausrichtet auf ihn, die Quelle des lebendigen Wassers. Und auf diese Weise zieht uns Gott, und zwar zu seinem Sohn, dem Born lebendigen Wassers. Gott zeigt uns unsere Verlorenheit, er zeigt uns unser Elend, er macht uns unseren geistlichen Tod deutlich, unsere Blindheit, unsere Wüstensituation. Und dann kann es sein, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt. Und auf einmal siehst du, ja, so steht es um mich. Und im Bild gesprochen, du empfindest Durst. Und plötzlich empfindest du ein gewaltiges Verlangen nach dem Evangelium. Und du fragst, stimmt das wirklich, dass Jesus Christus Leben gibt? Ja, dass er das Leben ist. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich dir als Botschafter an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott durch Christus. Wenn du Durst hast, wenn Gott in dir diesen Durst gewirkt hat, dann komme und trinke und glaube dem Evangelium des Heils, der Botschaft von der Vergebung deiner Sünden durch Jesus Christus. Dann fixiere dich auch nicht nur auf dein Elend, auf deinen Durst, sondern komm und trinke. Labe dich an der Quelle, die Christus ist. Normalerweise werden wir das Wasser des Lebens geringschätzen. Wir werden es sogar verachten. Was brauche ich das? Von Natur aus sind wir Kinder des Zorns. Wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden. Und so wandeln wir, so leben wir in dieser Welt. Als Menschen, die von Adam abstammen, suchen wir die Dinge in dieser Welt, sind erfüllt mit den weltlichen Verlangen der Fleischeslust, der Augenlust und dem Hochmut des Lebens. Aber wenn Gott es dir schenkt, dass du die ausgelassene Fröhlichkeit, auch vielleicht die religiös gehobene Stimmung, damals handelte es sich nur um eine Kanne Wasser, die die Menschen in ein Hochgefühl versetzte, wenn du das als Tand durchschaust, dann komm und trinke bei Christus das Wasser des Lebens. Nein, Gott setzt nicht unseren Willen außer Kraft. Stattdessen zieht er unseren Willen zum wahren Leben zu Christus. Und wer sich dann rühmt, ihr Lieben, der rühme sich des Herrn. Wir hatten das Wort heute Morgen schon in der Morgenandacht gehört. Auf! Oder eigentlich sagt Jesaja, he, ihr Durstigen alle! Kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt und neigt euer Ohr. und trinkt. Trinkt das Wasser des Lebens umsonst. Unser zweiter Punkt. Christus verheißt den ihm Glaubenden Ströme lebendigen Wassers. Jesus bleibt nicht dabei stehen, dass er die Menschen zu sich ruft. Vielmehr fährt er fort und in der Schlachterübersetzung 2000 heißt es, ich lese nochmal, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, als wir vor über einem Jahr einmal in der Bibelstunde das Johannesevangelium durchgegangen sind. Da wies ich darauf hin, als wir über diesen Abschnitt sprachen, dass diese Verse von nicht wenigen Auslegern anders übersetzt werden. Und diese Verse lauten nach dieser Übersetzung, und ich bitte Sie jetzt einmal in die Bibel hineinzuschauen, damit Sie den Unterschied erkennen. Ich lese mal ganz langsam, ich beginne in 37b. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Und dann geht es weiter. Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also gemäß dieser Übersetzung fließen die Ströme lebendigen Wassers nicht aus dem Gläubigen, sondern aus seinem Leib. Und damit ist dann der Leib Christi gemeint. Wir müssen dazu wissen, dass es zur Zeit des Neuen Testamentes im Griechischen keine Satzzeichen gab. Und insofern, darüber sind sich alle Ausleger einig, sind beide Übersetzungen grammatikalisch möglich. Ich persönlich tendiere eher zu der letzteren Übersetzungsmöglichkeit, aber noch einmal, beides ist möglich. Nun, es gibt auch gute Gründe für die Übersetzung, nach der Jesus hier gesagt hat, dass lebendige Ströme aus dem Leib des Gläubigen fließen. Also so, wie es in der Schlachterübersetzung 2000 formuliert worden ist. Wenn man so übersetzt, dann legt man die Aussage Jesu hier folgendermaßen aus. Man sagt, gerade dass Ströme lebendigen Wassers nun aus den Gläubigen fließen, gibt doch die Wirklichkeit von Pfingsten treffend wieder. Nicht wahr, bei allen Heilsereignissen, da kann man sagen, dass wir sie feiern, in Erinnerung halten an das, was Gott in und durch Jesus Christus getan hat. Was Jesus Christus in uns investiert hat. Es geht in all diesen Geschehnissen darum, dass der Herr alles für uns tat. Er kam nach Bethlehem. Er ging ans Kreuz. Er stand von den Toten auf. Er fuhr in den Himmel. Das hören wir, daran denken wir und sagen, ja, das ist für uns geschehen. Und so verhält es sich auch ganz zweifellos bei Pfingsten. Auch zu Pfingsten sind wir die Empfangenden. So geht es ja dann auch weiter in Vers 39. Dies sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Aber, so fügt man dann hinzu, Pfingsten ist gewissermaßen die Spitze, die auf uns gerichtet ist. Denn mit Pfingsten geht es nicht nur darum, dass der Geist Gottes in die Gläubigen hineingekommen ist, sondern auch, dass er wieder herauskommt. Das ist auch ein Aspekt von Pfingsten. Dass er wieder herauskommt, also Ströme des lebendigen Wassers aus dem Innersten der Gläubigen fließen. Pfingsten ist nicht nur das abschließende Fest aller, ich sag mal, Investitionen Gottes in uns, sondern es ist auch das Fest des Ertrages. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes soll das himmlische Kapital nun gewissermaßen Zinsen bringen, Frucht abwerfen. Darum geht es doch auch zu Pfingsten, dass wir eben nicht nur passive Heilskonsumenten sind, vielmehr soll im wahrsten Sinne des Wortes nun etwas herauskommen. Und darum ruft uns gerade dieser Vers auf die Knie zu gehen und zu beten: Herr, mache mich Christus gleichförmig, dass die Verheißung von Pfingsten, der Ströme lebendigen Wassers für meine Umgebung verheißt, dass sie durch mich konkret werden. Und man kann sogar zur Unterstützung dieser Auslegung auch noch einmal hinweisen auf Johannes 4, Vers 14. Ich hatte schon zitiert, ich zitiere es jetzt noch einmal, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen sagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Nun, soweit die Gedankenführung derjenigen, die für diese Übersetzung plädieren, die wir hier in Johannes Kapitel 7 in der Schlachter-Übersetzung hören. Aber hören wir bitte auch die Argumentation derjenigen, die die andere Übersetzung befürworten, nach der der Herr Jesus sich selbst hier als die Quelle bezeichnet, aus dessen Leib, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kann man zum einen natürlich ganz wörtlich dann verstehen. Denken wir an die Kreuzigung Jesu, als der Soldat mit einem Speer in die Seite von Jesus stach. Da floss nicht nur Blut heraus, sondern auch Wasser. Aber wir müssen es auch schon im übertragenen Sinn auffassen, nämlich so zum Beispiel, wie wir es lesen im Epheserbrief Kapitel 4, dass Christus hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Und so heißt es dann, er hat dann seiner Gemeinde Gaben gegeben, eben den Heiligen Geist in Fülle. Epheser 4, Vers 11 und 12. Er hat etliche gegeben als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Erbauung und zur Zurüstung seiner Gemeinde. Eben Ströme seines Geistes in diese tote Welt, in diese Welt der Wüsten. Nun muss man aus diesen beiden Übersetzungsmöglichkeiten keinen Gegensatz machen. Wir müssen uns hier nicht entzweien im Sinn von entweder das eine oder das andere. Nicht vergleichen wir das etwa mit der Auslegung, mit den Auslegungsmöglichkeiten der Aussage Jesu: Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8. Und dann lesen wir eben auch die andere Aussage: Ihr, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und diese zweite Aussage ist natürlich eine abgeleitete Aussage. Denn Christen leuchten nicht aus sich selbst. Es geht auch nicht bei einem Christen um ihre Ausstrahlung. Christen sind ganz und gar nicht Strahlende, aber sie sind Bestrahlte. Und sie strahlen das wider, was sie aus dem Evangelium erkannt haben. Darum geht es. Es ist eine Ursünde des Menschen, dass er meint, selbst strahlen zu können. Es war die Ursünde Luzifers. Lichtträger sollte er sein und selbst leuchten wollte er. Aber zurück zu Johannes 7. Man kann von den beiden Aussagen: Ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Von daher kann man sagen, dass auch hier beide Verständnisse zu Johannes 7 zutreffen. Sie schließen sich nicht aus. Der Herr Jesus gibt das Wasser des Lebens schlechthin. Und wir sind in Abhängigkeit vom Heiligen Geist, also in einem abgeleiteten Sinn, zu Menschen geworden, aus denen ebenfalls der Geist Gottes strömt. Denken wir hier etwa an das wunderschöne Wort aus Jesaja Kapitel 58, Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken, und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Aber ich möchte hier noch auf einen kleinen Nebensatz Ihre Aufmerksamkeit lenken. Und zwar, Jesus sagt hier, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. Überlesen wir das nicht. Wir könnten natürlich nun die Frage stellen, ja, wo sagt das die Heilige Schrift, dass Ströme lebendigen Wassers aus dem Innersten und aus dem Leib fließen? Antwort: Soweit ich sehe, in einem wörtlichen Sinn nirgends. Ich kenne keine Stelle. Und deswegen meinte man gelegentlich, wie die Schrift sagt, müsse sich beziehen auf wer an mich glaubt. Aber das ist kaum möglich. Nein, ich halte es für griffiger, hier eben an Hesekiel 47 zu erinnern, also an das, was wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Der Prophet Hesekiel schildert uns in seinem Buch mehrere Visionen. Visionen, das sind Wahrheiten, die in Bildern vermittelt sind. Und zwar in Bildern, mit denen die damaligen Zeitgenossen etwas anfangen konnten. Wir dürfen also diese Visionen nicht buchstäblich nehmen. Ich sagte, es sind verschiedene Visionen im Propheten Hesekiel. Und die längste ist die Tempelvision, die geht über 8 Kapitel von Jesaja 40 bis zum Ende, bis Kapitel 48. Und dass es sich dabei um eine Vision handelt, das wird gleich zu Beginn gesagt. In Hesekiel 40, Vers 2, es ist ein Gesicht, wie es dort formuliert ist. Und in dieser lesen wir von einem Tempel mit gigantischen Ausmaßen. Gigantisch. In diesem Tempel werden Friedensopfer dargebracht, ja, auch Sünd- und Schuldopfer. Und wir können die nicht einfach ummünzen, umändern und sagen, naja, das sind dann Erinnerungs- oder Gedächtnisopfer. Das steht da nicht. Und dann würden wir dies, was dort steht, gerade nicht wörtlich nehmen. Und in Hesekiel 47 wird in dieser Vision uns nun ein Strom geschildert. Ein Strom, der aus dem Tempel fließt. Zunächst als kleines Rinnsal. Und dann schwillt er stufenweise an. Er wird immer größer. Er wird zu einem breiten Strom. Er macht die Umgebung Jerusalems fruchtbar. Und dann selbst das Tote Meer. Er macht es gesund, sodass es voller Fische wird. Und ich vermute, dass Jesus mit seiner Aussage, wie die Schrift sagt, an diese Vision aus dem Alten Testament denkt, zumal er seinen Leib selbst ja mit einem Tempel verglich in Johannes 2. Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und Jesus erklärt damit, das, was im Alten Testament verheißen wurde und dort in Visionen, in Bildern kundgetan wurde, das, was man symbolisch während der Tage des Laubhüttenfestes tat, nämlich Wasser schöpfen, zum Tempel bringen und dann in so eine Rinne fließen ließ, 2 Liter, war nicht 4, nicht? In das östlich gelegene Tal Kidron. Das hat sich eigentlich in Christus erfüllt. Aus Christus, dem wahren Tempel, fließen die heiligen, die genesenden Kräfte, die sich von ihm in die Welt ergießen. Und auf diese Weise ist Christus die Erfüllung von dem, was die Heilige Schrift sagt. Es ist eine Vision. Und wir sollten überlegen, was das heißt, diese Vision. Ich will nur mal meinen Punkt auf eine kleine Nebenaussage lenken. Eine unscheinbare Nebenaussage, aber ich meine, sie hat eine sehr wichtige, eine sehr köstliche, auch eine sehr warnende Aussage. Prophet Hesekiel schaut mitten in diesem Strom, der da sich ergießt in das tote Meer, diesem anschwillenden Strom, plötzlich einige Lachen, einige Sümpfe, die sozusagen nicht von diesem lebendigen Strom erfasst sind, in die dieses lebendige Wasser nicht hineinfließt. Und er sagt, diese Sümpfe, diese Pfützen, die werden nicht gesund, sondern sie bleiben salzig. Tot. Sie sind stillstehendes Wasser. Dann können wir uns die Frage stellen, ob ich nicht so eine Pfütze bin, gefüllt mit salzigem Wasser. Tot, weil das lebendige Wasser an mir vorbeigeflossen ist. Dann können wir unter der Wortverkündigung sitzen und doch nicht vom Strom, der aus Christus fließt, berührt, erfasst sein. Dann interessieren uns andere Dinge. Tot, wie eine Pfütze. Aber überall dort, so sagt Hesekiel, überall dort, wo das Wasser des Lebens hinströmt, da entsteht Leben. Man sieht das in dem Bild, dass sogar im toten Meer Fische schwimmen. Du stehst vielleicht am Beginn deines Glaubenslebens und du fragst, was könnte der Glaube für mich bedeuten? Im Grunde kommt das Wasser nicht höher bei mir, naja, als bis zu meinen Füßen. Habe Mut. Bleibe im Strom. Es bleibt nicht bei dem niedrigen Wasser. Angenommen, du bekommst eine erschreckende Nachricht. Du warst beim Arzt, hast etwas zu verarbeiten. Und auf einmal ist da diese tragende Kraft des Glaubens. Eigentlich wäre es eine niederschmetternde Mitteilung. Aber du kannst sie verkraften, verwinden. Das fällt nicht leicht, aber immerhin. Und du merkst, du wirst getragen. Du musst mit deinen Kindern ein schwieriges Gespräch führen. Du hättest es schon länger führen müssen, aber du hast es immer wieder vor dir hergeschoben. Wo anfangen, wie es sagen. Wir haben die Verheißung der Ströme des lebendigen Wassers. Sehen Sie, es geht bei diesen Strömen des lebendigen Wassers nicht um etwas Spektakuläres, nicht um Großes, nicht um Gewaltiges, nicht um etwas, was irgendwie in der Zeitung erscheint. Nein, es geht um das ganz normale Leben. Es geht darum, wie es Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 5 formuliert, dass wir im Leben durch die Gnade herrschen. Dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir es lernen zu überwinden. Und diese Botschaft, sie geht dann weiter. Ich lese Ihnen mal einige Worte vor. Aus dem Propheten Sacharja. Sacharja schaut Folgendes in Sacharja Kapitel 14. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem aus dem Tempel fließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Hier sieht Sacharja sogar schon das Mittelmeer im Blick, hat er im Blick. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Oder nehmen wir ein Wort aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift, Offenbarung 7, Vers 17. Das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Du wirst in deinem Leben herrschen. Offenbarung 21, Vers 6. Dort sagt der Herr, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und das mündet dann hinein in eine der letzten Aussagen unserer Heiligen Schrift. Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, für nichts. Nein, alle diese Worte, sie sprechen nicht mehr von einem Rinnsal. Sie sprechen nicht von einem Henkelkrug und sei aus Gold mit 2 Litern Wasser. Das Wort Gottes, es spricht von Strömen. Strömen des Geistes, die aus Christus fließen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Christus, er betont die heilsgeschichtliche Reihenfolge, die zwischen seiner Verherrlichung und Pfingsten besteht. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt kam mir der Gedanke, ob ich nicht die Wortverkündigung gerade angesichts von Hesekiel 47 überschreiben sollte mit vom Füßebaden zum Aalen in den Strömen des lebendigen Wassers. Vom Füßebaden zum Aalen in den Strömen des lebendigen Wassers, des ausgegossenen Geistes. Ich habe dann davon abgesehen, es könnte bei dem anderen doch als zu anstößig wirken und zu frivol rüberkommen. Aber auf jeden Fall geht es in diesen 3 Versen immer um Wasser. Es geht immer um Wasser des Lebens. Zunächst ist davon die Rede, dass der Dürstende trinken soll. Denken wir an den Hirsch, von dem wir vorhin in Psalm 42 gesungen haben, als wir Psalm 42 eben sangen. Die Dürstenden sind aufgerufen, zur Quelle zu kommen und zu trinken. Und dann schließlich ist die Rede von den Strömen des lebendigen Wassers. Es ist deutlich, immer mehr Wasser fließt. Es kommt immer mehr Leben. Die Rinnsale, sie erweitern sich zu Strömen, zu Fluten. Johannes kann im Vergleich zu der Verheißung der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten sogar davon sprechen, dass der Geist noch nicht ausgegossen war. Er war noch nicht da. An sich könnte man Johannes widersprechen und einwenden, natürlich gab es den Heiligen Geist schon im Alten Testament. Bei Simson heißt es, der Geist Gottes kam über ihn. David betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von uns oder von mir. Aber noch einmal, zu Pfingsten sind es nun nicht weniger als Ströme, die uns verheißen sind. Den Heiligen Geist, ihn hat es von jeher gegeben. Er war bereits bei der Schöpfung dabei. Aber seit jenem Pfingstfest vor 2000 Jahren, da kamen die Menschen in den Genuss der vollen Kraft des Geistes. Und zwar nicht nur die Juden, sondern auch alle Völker. Was im alten Bund war, das war im Vergleich zu dem Pfingstgeschehen lediglich ein Vorgeschmack. Vielleicht kann ich sagen, eine Vorauszahlung, ein Angeld. Denn erst zu Pfingsten wurden die Schleusen geöffnet. Und der Grund dafür ist, dass Christus gekommen ist. Oder wie es hier heißt, dass er verherrlicht worden ist. Dass er seinen Weg, seinen Heilsweg bis zum Ende gegangen ist. Im Kreuz, in der Auferstehung und dann in der Himmelfahrt. Und erst im Anschluss an alle diese Heilsereignisse, also nachdem das Heilswerk Christi zum Abschluss gekommen war, erst dann wurde der Geist vom Vater und vom Sohn gesandt. Ohne Golgatha, ohne Auferstehung, ohne Himmelfahrt gäbe es kein Pfingsten. Hier am Laubhüttenfest trennten Jesus noch ungefähr 6 Monate vom Kreuz. Und damit auch von seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und schließlich von der Ausgießung des Geistes. Aber inzwischen ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Wir blicken heute auf Pfingsten zurück. Und wenn wir recht sehen können, dann sehen wir die Ströme seines Geistes. Wir sehen sie im Bild dieses anschwellenden Stromes. Und wir können uns damit heute auch ermutigen. Nicht wie klein, wie unscheinbar begann das alles damals in Galiläa. Wie plätscherte der Fluss so klein dahin. Man hatte fast immer den Eindruck, jetzt wird es ganz vernichtet. Bei den Verfolgungen in der Apostelgeschichte, als das Evangelium schritt, dann über Jerusalem herüber nach Samaria. Aber dann erreichte es die Völker. Durch große Anfechtungen, durch viel Verfolgungen hindurch. Aber der Strom wurde breiter. Und inzwischen hat er alle 5 Kontinente erreicht. Er ergießt sich über die ganze Erdoberfläche. Und ganz besonders heute in China, in der sogenannten dritten Welt. Ströme. Der Herr hat sie verheißen. Und nicht er war der Erste. Hören wir einmal, was im Alten Testament schon der Prophet Jesaja sagt. Wir lesen es in Jesaja 44, Vers 3. Ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. Das sind die Resultate der Ströme des lebendigen Wassers. Amen.